Hallo und herzlich willkommen zur 7. Ausgabe des ETCG-Podcasts und wir haben ein Special für euch vorbereitet. Natürlich das Thema der Woche, wir haben alle News weggelassen, alles was im Forum abgeht, beiseite geschoben, außerdem geht das Forum gerade sowieso nicht. Und machen ein absolutes Special zur YCS Bochum mit dem Stargast an der Stelle, Michi Grüner.
Yo!
Dazu haben wir noch den Harti.
Hi!
Und das erste Mal dabei, Fabian Held, 8UG8 im Forum, unser Admin.
Schönen guten Abend.
Ja, Bochum war das absolute Sensationsding, also 1297 Spieler, fast 1300, davon allein 900 Deutsche. Wer hätte damit gerechnet, dass so viele kommen? Also ich meinte 800 noch was. Was habt ihr gedacht, wie viele kommen?
Also ich habe eigentlich mit 1500 Leuten gerechnet.
Wie kommst du zu der Zahl, Michel?
Ja, ich war das eigentlich gewohnt von den amerikanischen Events, dass, sagen wir so, große, also Events in großen Städten so viele Leute anlocken und dadurch, dass es der erste auf europäischem Gebiet war, dachte ich auf jeden Fall, dass Leute eigentlich aus ganz Europa anreisen werden. So war es ja auch, nur die Zahl war halt vielleicht noch ein bisschen zu klein.
Okay, ich fand halt schwer.
Oh. Die ersten Showjumps in den USA, also damals eben noch Showjumps, waren ja auch gerade mal 1000 Leute groß, also
es gab immer mal wieder welche mit 500 Leuten teilweise
genau.
Sogar.
Sowas muss ich halt immer erst ein bisschen etablieren und ich glaube die Europäer, ja, also ich wäre halt davon ausgegangen, dass die eher auf Nummer sicher gehen und sagen, okay, ich kann da jetzt hinfliegen, aber vielleicht kommen da nur 500 Leute und dann hat sich das mal so gar nicht gelohnt. Also vielleicht irgendwie so zu erklären, dass wir alle so niedrig geschätzt haben.
Ja, ich fand es so schwer, die internationale Beteiligung abzuschätzen.
Ja, insbesondere das halt auch. Und weil vorher in Deutschland eben Fortune Tour, die letzten großen Events, die wir hatten, da waren auch nicht viel mehr als, ja, sagen wir mal, 600 deutsche Spieler da. Also hat mich schon überrascht. Wir hatten, glaube ich, 900 deutsche Spieler. Irgendwas um den Dreh war das, oder?
Ja, fast 900. Also war schon wirklich ein Watt, muss man schon sagen. Was da vor Ort ging. Aber lassen wir mal vielleicht die anderen Sachen erstmal wegspringen, wenn wir gleich zum ultimativen Highlight. Wir haben auch ein ziemlich cooles Feature-Match vom Finale, in dem man auch wirklich sieht, was auch in der Coverage hoffentlich rübergekommen ist. Michel ist vielleicht gerade der kompletteste Yu-Gi-Oh!-Spieler, meiner Ansicht nach, mit dem rohen Talent, dem absoluten Siegeswillen und dann noch den Mindgames, die gerade im Finale echt eine entscheidende Rolle gespielt haben. Michel, wie siehst du das? Und das war natürlich die Steilvorlage für das, ja, hast recht.
Ja, natürlich. Wie gesagt, das Finale war auch gut geschrieben. Auch die Sachen, die vielleicht nicht so auf dem Bildschirm rübergekommen sind, hast du gut rübergebracht. Und die wirklichen Spielzüge kann man ja theoretisch auch noch ja, in der Videoversion des Finals verfolgen. Aber insgesamt war das Finale auf jeden Fall das komplexeste Spiel überhaupt im ganzen Turnier für mich auf jeden Fall.
Ich glaube, im Finale hat man wirklich gemerkt, was so den Unterschied machen kann. Also vor der Coverage meinte PJ, unser englischer oder irischer, um ganz genau zu sein, Schreiber zu mir, ich hätte mal so eine Idee für den Tag. Und zwar, wenn wir nach dem Match den Gewinner fragen, was denn der entscheidende Move war. Am Anfang dachte ich mir, es hört sich cool an, aber das hat sich dann herausgestellt, dass es viel besser war, als ich jemals gedacht hätte. Weil in jedem Match am Ende wirklich so ein kleines Learning steht. Also man lernt wirklich was, wenn man die Feature-Matches diesmal liest und weiß hinterher sozusagen, was so einen guten Spieler auszeichnet. Hat man ja gerade im Finale auch gemerkt, um jetzt vielleicht nochmal den Übergang zu schaffen, weil, ich meine, der Michel, da haben wir dich auch gefragt, was war jetzt der entscheidende Move? Du hast die Mirror Force da vorhergesehen, wie kamst du dazu?
Also die Mirror Force war ja eigentlich sozusagen dann das Ende in der ganzen Kette. Die Mirror Force, die war eigentlich ziemlich leicht zu erraten. Weil ich meine, er hat eine Titanial draußen, die hat 2-8 Angriff und eine hinten gesettet. Ich habe einen Foul-Troll, habe eben die Chance auf eine Level 6 Synchro und einen Boggart Knight, glaube ich, war das. Und hab zwar noch kein Monster ausgespielt, also hätte ich vielleicht noch mit dem Tune in Level 9 machen können, um mit Gotthems drüber zu laufen. Aber die Sache war, in dem Moment, als ich Yunlai mache, habe ich kein Monster und auch keine Chance, keine direkte Chance auf ein auch ein Synchro, was über die Titanic drüber laufen würde.
Ja.
Also hat er mir mit dem Move verraten, indem er sie geopfert hat, dass hinten eine ganz, ganz starke Karte liegen muss. Also es muss irgendwas richtig Starkes sein, sonst würde er nicht seinen riesen Beatstick dafür opfern.
Ja. Woher wusstest du, dass er nicht einfach irgendeinen random Decree dort unten liegen hat und nur blufft vielleicht? Also wäre natürlich super gewagt und ergibt nicht viel Sinn, aber mein Gott.
Richtig, genau das ist es. Alles andere würde keinen Sinn machen. Wäre es ein Bug, hätte er es vorher gespielt, hätte versucht, die Situation schon zu vermeiden. Was sollte er doch noch liegen? Wenn da das Decree liegt, dann hätte er gesagt, alles klar, okay, verschieß mein Decree, ja, du kommst an der Titanic eh nicht vorbei. So.
Ja, also generell. Hätte
er wahrscheinlich auch recht gehabt.
Generell traue ich ihm in der Situation ohnehin nicht zu bluffen, weil es ist das entscheidende Game im Finale, es stand 1-1 und er kann sich einfach nicht darauf verlassen, dass du wirklich darüber nachdenkst, warum er jetzt die Titanic geopfert hat.
Ja, also seine größten Chancen sind an der Stelle, seiner Ansicht nach, wenn er halt vermutet, dass Michel noch was auf der Hand hat, dass er mit dem Move weiterkommt, weiter überlebt.
Ja, wir
also
auch.
Ich denke,
also das war auf jeden Fall nicht der einzige interessante Move im ganzen Match. Also nein, nein. Man hat dann wirklich das ganze Match, das war einfach extrem geil. Also ich habe sehr gespannt zugesehen, wie das jetzt sich entwickelt. Und es war auch generell bestimmt auch für die Spieler ein ziemlich cooles Gefühl. Also man hat ja durch die Leinwände hat er die ganze Halle mitbekommen, was da jetzt abgeht. Und ja, beschreib mal das Gefühl, wenn das so, wie das so ist, wenn dann die Meute auf einmal abgeht, so hey und applaudiert und als du den Emma's Blade mit Reborn geholt hast und Stardust gelaufen bist, Fulham Knight beschwörst, über den verdeckten Kaios läufst, Emma's Blade holst, wieder reinrennst, Dark Soul holst.
Du hast ihn doch gecoacht, Hardy, ey, das ist ja der Hammer. Yeah.
Dann noch Bryonek rausbringst, um, ich hab keine Ahnung, was das war,
Stardust.
Das war wirklich extrem, der Move. Also
ich glaube, es gibt halt in jedem Spiel den entscheidenden Move. Im ersten Spiel war es eindeutig das Book, das ich auf den Dandelion machen muss, damit er mit Debris nicht synchronisiert. In dem Moment hatte er die Chance, noch Debris mit zwei Token zu einem Eisenkettendrachen zu machen. Macht das nicht und hat bewusst nur einen Debris in Angriff und ein Decree. Das heißt, jedes Monster auf meiner Seite hätte gereicht, um über diesen verdammten Trümmer dran zu laufen. Und hätte ich das geschafft, hätte ich das Spiel auch sicher gewonnen. Die Sache war aber, ich hatte nur eine Reborn, aber auf sein Doom Caliber konnte ich es nicht machen.
Ja, kann ich Special Summoned werden, ja.
Und ich hatte kein Monster, keinen verdammten 1-3er, der da drüber läuft. Und somit habe ich sozusagen das Book für minus 1 verschwendet und näher der nächste Runde den Schrottdrachen. Und selbst da wäre ich noch zurückgekommen, hätte nicht den Kaios gehabt, dann für meinen Gors. Also, das waren sozusagen die entscheidenden Dinge in Game 1, würde ich sagen.
Das stimmt, ja. Das zweite sah für mich, also ich meine, es ist immer ein bisschen schwierig, ganz ehrlich. Ich krieg schon ziemlich alles mit, was so abgeht, um ehrlich zu sein. Aber im zweiten Spiel war es ja wirklich so, das war das absolute Hin- und Her-Duell. Es gab einmal einen Applaus für den Samir, der mit Card Trooper 3 Karten gemühlt hat. Und dann in Defense gesetzt hat, wo ich gesagt habe, was? Habe ich gerade irgendwas verpasst? War da gerade irgendwie der Mega-Move? Und da hat ja jeder am Tisch so geguckt, so, habe ich nicht verstanden.
Ich habe sofort verstanden.
Weil es 3 Fallen waren bei Decree oder was?
Nein, das war doch eindeutig. Du musst sehen, ja, er bookt mein Gors, das heißt, er macht Minus. Und dadurch, dass er den Card Trooper in Defense dreht, zeigt er, dass er keine Antwort mehr hat. Das heißt, er hat nichts mehr. Er ist nackt, auf Deutsch gesagt.
Also der Applaus war quasi eher für dich als für seinen Move. Den
genau, der war eindeutig für mich. Jeder hat gesehen, alles klar, er hat nichts mehr in der Hinterhand. Das Spiel geht an mich.
Ja, okay. Ich meine, das muss doch, wie gesagt, wirklich beflügelnd sein. Du hast ja auch dann teilweise... Ich meine, klar, du hast gut gespielt, Michel, aber du fängst da an, machst einen guten Move, plötzlich kommt das Publikum von hinten rein. Wie war denn das für dich? Also du musst doch da echt gesagt haben, ich mache das jetzt für die Jungs.
Ja, es war auf jeden Fall Hölle. Ich meine, es gab einfach Leute wie Dimi und viele, nicht nur aus meinem Team, sondern auch Leute, die mich so von den Turnieren kennen und mögen, die einfach ja für mich gejubelt haben. Und das war auf jeden Fall ein Bombengefühl. Ich habe mich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, immer nur gefragt, wer eigentlich für meinen Gegner gejubelt hat. Weil das müssten ja auch einige gewesen sein. Und ich weiß es ganz ehrlich nicht.
Aber ich muss auch sagen, von den Zuschauern her war das schon diesmal extrem. Also die Leinwände haben da unheimlich viel gemacht, dass sie das alle so super verfolgen konnten.
Das stimmt, das ja. Ja. Gab's schon mal so ein vergleichbares Match für dich, Michel? Also wo du gesagt hast, ja, da hatte ich auch so viel, also nicht Einfluss. Es war nicht so, dass die Zuschauer direkt Einfluss genommen haben, indem jetzt einer schreit, hey, spiel das und das. Aber so Rückenwind durch die Zuschauer.
Das ist eigentlich immer auf den Events, wo deutsche Spieler gegen andere Spieler spielen. Also, es war unglaublich. Ich meine, ich habe das Top-4-Match gerade gewonnen. Die Leute wissen, gegen wen ich im Finale spiele. Ich weiß es selber noch nicht. Und die Leute kommen zu mir und sagen, hey, pass auf, ich habe gegen den da und da gespielt, ich habe gegen den da und da gespielt, ich habe gesehen, der spielt das und das. Und das ist, wie er auch selber schon gesagt hat, eine riesen Information für mich gewesen. Ich habe gewusst, er spielt Decree, ich habe gewusst, er spielt Debris, ich habe gewusst, er spielt Doom Calibur, ich habe gewusst, er spielt Kaius. Ich habe eigentlich, also das hilft einem guten Spieler ungemein, wenn er weiß, mit was er rechnen muss.
Ja, ist der Grund, warum in anderen Spielen in den Tops die Decklisten vorher ausgetauscht werden, damit sich der Gegner informieren kann, was auf ihn zukommt. Weil ein Spieler meistens diesen Vorteil hat, dass er 20 Milliarden Freunde in dem Raum hat und der andere kommt jetzt natürlich immer darauf an, wer es ist. Aber in seinem Fall, das soll jetzt nicht heißen, dass er irgendwie unbeliebt ist, aber mein Gott, er war jetzt, glaube ich, der erste Israeli oder einer der wenigen Israelis, die es mal woanders hin geschafft haben und spielt da natürlich, hat er da viel weniger Bekanntschaften als du.
Es geht nicht um die Bekanntschaft, ich meine, ich spiele ein Metadeck und sagen wir so, 95% meiner Karten im Deck sind bekannt, jedem, der das jemals dagegen gespielt hat oder es selber spielt. Aber das war auch das der Grund, warum er wahrscheinlich so weit gekommen ist, weil er ein Deck gespielt hat mit Karten, womit die Leute nicht gerechnet haben in diesem Deck. Und ja, ich glaube, das hat ihm auch viele Spiele gewonnen. Und genau dieser Vorteil wurde ihm auch eben im Finale genommen, zu Recht. Und wenn er mein Deck kennt und ich sein Deck kenne, dann entscheidet es auch stark, wer der bessere Spieler ist und eben diese Reads machen kann, was er hinten hat.
Damit kann man ja im Finale auch nicht mehr rechnen, selbst mit einem Überraschungsdeck, dass da irgendwie die Karten nicht mehr bekannt sind. Also da kann er jetzt nicht sagen, oh mein Gott, da sind Leute zu ihm gekommen, die haben mir das gesagt. Das hätte auch jeder, hätte auch ein Einzelner sein können, der aus deinem Team ist oder was auch immer.
Das stimmt, ja. Deswegen, wo du sagst, die Leute gaben dir so viel Support. Ich meine, ich glaube, Dima hat geweint, nachdem du gewonnen hast. Ich habe die Bühne runtergeschaut. Ich sag so, was geht denn da? Ja, hat mich angeguckt und ich sag so, ganz ehrlich, Jungs, das sah so ein bisschen so homoerotisch aus, was da abging. Ja, also
das ist überhaupt kein Problem, weil Dima hatte wirklich schlechte Wochen privat und wir haben vorher so viel zusammen getestet. Er hat gesagt, er will sich wieder rankämpfen. Und habe ich gesagt, klar, ich helfe dir da und ich baue dir das Deck und wir testen. Und umso mehr hat es mich dann gefreut, dass er eben am Ende doch noch mitgekommen ist nach Bochum. Und ich habe ihm auch alle Karten besorgt, egal wie teuer sie waren. Und er hat das gleiche Deck gespielt und ist damit ja auch direkt in die Top 32 gekommen, wo er wahrscheinlich selber weiß, dass ich da einen großen Anteil dran habe. Und umso mehr hat er mir das zurückgegeben, indem er mich einfach unterstützt hat. Und auch wenn ich jetzt wieder Werbung mache für das Video auf YouTube vom Finale, wenn man im zweiten Spiel mal genau bei 2 Minuten reinhört, kann man die mal sehr gut hören, was er sagt, wenn die anderen Leute für den Israeli applaudiert haben. Und ja, das ist einfach, man hat gemerkt, er war sozusagen der Leader dieser ganzen Supportgruppe von mir. Und er hat sich, glaube ich, in dem Moment genauso gefreut wie ich, wenn nicht sogar noch fast mehr. Und das war einfach ein cooles Gefühl. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen Teamgefühl einfach. Das heißt, ein Teammember gewinnt und das ganze Team freut sich für einen. Und da hat Dima den Vorreiter gemacht. Und das fand ich natürlich genial. Ich meine, ich glaube, er war der Erste, der nach dem Finale direkt auf die Bühne gesprungen ist.
Ja.
Und gesagt hat, yo, cool.
Das auf jeden Fall, ja. Aber jetzt mal abgesehen vom Finale und dem coolen Ausgang, das Turnier war ja wirklich in jeder Hinsicht ein echtes Highlight. Also die Europameisterschaft war ein cooles Event, aber da war die Attendance, also die Teilnehmerzahl noch nicht der Überknaller, sage ich jetzt mal, um es vorsichtig zu sagen. Das Ding hat jetzt wirklich gesagt, Europa, wir sind zurück. Der TCG-Kontinent ist wieder voll am Start. jetzt Hati war Headshot. Ich meine, was war das für ein Gefühl, beim größten europäischen Turnier aller Zeiten Headshot zu sein?
So, das war auf jeden Fall eine klasse Sache, finde ich. Also, ich hätte nie gedacht, dass das Event so groß wird. Ich habe halt gedacht, es wird groß wie seinerzeit die Pharao-Touren. Ich habe das Event an sich ein bisschen unterschätzt. Es ist im Endeffekt eben doppelt so groß wie eben so ein Pharao-Tour-Stopp gewesen. Und
man muss sich das vor Augen halten, doppelt so groß, ja. Also ich weiß nicht, wenn ich das erste Mal höre, 900 oder 1300, denke ich mir so, naja, ist ein Sprung, aber geht so. Aber wenn du jetzt überlegst, die Fahrradtour-Stops waren 650, 700 manchmal und es ist doppelt so groß. Das ist echt ein Wort.
Ja. 1000 in Hannover.
Ja, und, ja gut, man muss sich ja auf die Headshot-Erfahrung beziehen. Also ich hatte mal Nationals mit 350, dann eben die Fahrradtour in Berlin mit 700 und jetzt dann eben 1300. Das hat nochmal wirklich alles getoppt. Und ich habe in dem Moment einfach nicht dran gedacht, dass es dass eben auch die Arbeit damit automatisch doppelt so viel ist. Ich hab halt, mir war klar, dass es mehr Arbeit sein wird als auf einem Fahrradtourstopp. Aber ich hatte tatsächlich in mehreren der Vorrunden an Tag 1 Appeals tatsächlich 40 Minuten am Stück. Also ich war unterwegs, als die Uhr 35 war und habe die ganze Zeit nur Appeals gemacht und bis in die Overtime rein und hab über das Walkie-Talkie meinen Kollegen Bescheid geben müssen, damit sie das Timeout ausrufen an meiner Stelle. Das ist schon teilweise echt wirklich extrem. Ich musste sogar an zwei Stellen noch eine dritte Person Headjudge-fähig machen, als ich in eine Investigation verwickelt war und mein Kollege ebenfalls, mein Headjudge-Kollege Falco. Also das war wirklich krass, das Event.
Ich machen einfach das nächste Mal ein Headjudge-Team.
Ja, genau. Ich habe da auf jeden Fall sehr viel draus mitgenommen, sehr viel gelernt.
Ja, also wobei, wenn ich die Wahl hätte, ganz ehrlich, wenn mich jemand fragt, würdest du eher eine YCS mit 1300 Leuten headjudgen wollen oder nochmal die Weltmeisterschaft? Das ist ein ziemlich also der Engländer würde sagen, close call, ja. Das ist wirklich ziemlich knapp beisammen, das beides. Weil, wenn man jetzt
ja, gut, von... Das ist schon was, ne?
Naja, Worlds ist schon was, das ist cool für den Lebenslauf als Schiedsrichter, sage ich jetzt mal, aber es war noch stressiger als 1000 Mann Turniere, die ich gehatcht habe. Wirklich, es war noch viel stressiger, weil durch den Druck, der aufgebaut wird, weil du von allen Seiten erwarten die Leute von dir, dass du keine Fehler machst und
vielleicht jetzt nochmal. Nur mit 14 Mann auf der Bühne, mein
ja,
Gott.
Ja, eigentlich klingt's wie Eierschaukeln Deluxe, aber, naja, es ist, ja. Nee, aber du warst Zuschauer, Fabian, wie war's für dich? Also ich meine, es ist nochmal ganz andere Perspektive als Leute, die ganze Zeit arbeiten.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja den Aufbau nicht erlebt. Ich habe mir als Zuschauer in dem Fall mal die Freiheit genommen, ein bisschen später auf dem Turnier aufzutauchen, neben dem, dass wir ja auch Freitagabend weg waren.
Nein,
stimmt nicht. Nein, natürlich nicht. Und deswegen bin ich erst so gegen Mittag gekommen und war erstmal total geflasht von dieser großen Halle, die ich ja kannte zwar von einem vorherigen Store, aber die wirklich einfach voll mit Spielern war.
Richtig,
die Tische waren einfach aufgebaut und es waren an jedem Tisch saßen Spieler und sie haben gespielt. Das ist also echt wirklich super gewesen und hatte ja dann später auch ein bisschen Überblick von oben und muss sagen, wirklich wahnsinnig. Ich habe mich wirklich gefreut für Yu-Gi-Oh!, dass es wieder so ein Comeback hat, auch wenn das vielleicht nicht jeder hören möchte, aber klar, es war lange Zeit nicht viel und da ist so ein Comeback auf den Premier-Events schon echt super.
Wie war das denn jetzt so aus Spielersicht? Also das Event, dadurch, dass es so groß war, kam es eben teilweise auch zu größeren Verzögerungen, gerade bei zu Beginn des Turniers, beim Aushängen der Seatings. Wie war das denn jetzt zum Beispiel für dich, Michel? Kam dir das oder eben die Zeit zwischen den Runden extrem lang vor oder verfliegt die Zeit auf solchen riesigen Events einfach, weil du zwischen Runden entweder tradest oder Pfandspiele machst oder würfelst?
Magic Würfel, ja.
Ja, also ich meine, es ist mir eigentlich von großen Events gewohnt. Ich glaube, es gab eigentlich auch kein Riesenevent, was pünktlich angefangen hat. Deswegen war es normal, dass man lang gewartet hat. Man freut sich ja immer, wenn es dann irgendwann losgeht. Und wenn die ersten Runden dann laufen, sowieso. Ich meine, bei mir ging es ein paar Mal auch ins Timeout, was natürlich dann die Spielzeit, also die Zeit zwischen den Runden verkürzt hat. Andererseits mir aber auch keine Zeit gelassen hat, irgendwie an was Essbares ranzukommen. Weil, ja, man nie weiß, wie lange man wirklich noch Zeit hat zwischen den Runden.
Wir können jetzt drauf eingehen, dass du Essenssponsoring bekommen hast. Aber wenn die Leute sich dann zusammenreimen, Moment. Der eine Typ, der mit ihm im Podcast sitzt, hat ihm was zu essen gegeben. Der andere Typ, der mit ihm im Podcast sitzt, kommt zufällig aus der gleichen Stadt. Und der dritte Typ hat mehr oder weniger angefeuert als Zuschauer. Und dann denken sich Leute, ich glaube, ich weiß, wie der Michel gewonnen hat.
Wobei man dazu sagen muss, der Claudio kam zu mir und er meinte auch so, boah, ich habe Hunger. Und gegenüber war so eine Pizzeria. Da standen sie aber schon irgendwie, war die Schlange schon von der Pizzeria bis zur Halle. Und einmal drumherum ungefähr. Und da sagt der Claudio so zu mir, hey, du könntest ein Mega-Vermögen machen, wenn du jetzt zu McDonald's fährst und dir 50 Cheeseburger hast, die kannst du für 2 Euro das Stück verkaufen.
Das war ich.
Ach so, das hast du gesagt. Ich dachte, das wäre Claudio gewesen.
Ja.
Aber du hattest auch Hunger.
Das war meine Idee.
Ja, wir hatten alle Hunger.
Ausgezeichnete Geschäftsstrategie,
ja. Du hast gesagt, ich mach mal Plus. Mit dem richtigen geilen Cheeseburger.
Ja, McDonald's war so weit weg.
Aber ich denke, wir haben jetzt auch schon wieder eine ganze Menge gefüllt an Länge. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich schwer rüberzubringen. Es war wirklich das absolute Jahreshighlight. Kann irgendwas in diesem Jahr das Event noch toppen? Italien vielleicht. Aber ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob wir nochmal so viele Leute haben.
Ja, also die meisten Spieler in Bochum kamen jetzt eben aus Deutschland. Und gut, in Italien haben wir auch eine riesen Community am Start, aber ja, also ich lasse mich gerne überraschen, vielleicht können wir die Zahl knacken, wenn wieder irgendjemand einen Bus organisiert, wie 2007 Hannover. Das war sowieso die Todesfahrt schlechthin. Also ich glaube, bei sowas wäre ich bestimmt mal wieder dabei, aber
Hati ist der Bus gefahren, der einzige von uns, oder?
Ja, genau.
Ja.
Also ich denke,
das stimmt, Michel auch, ja. Ja.
Und ich sind geflogen.
Wenn ich wieder dabei, ja, ich war damals halt nicht 18 und dann war das mit dem Fliegen halt schwierig.
Ich glaube, ich will wieder fliegen.
Der kleine Hati möchte am Gate 3 abgeholt werden.